Heute bei «Apropos» 18 Jahre unter Personenschutz. 2006 ist mit «Gomorra» ein Buch erschienen, das zum Bestseller geworden ist. Das Buch hat die italienische Mafia und ihre Machenschaften einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Nicht verklärt, nicht romantisiert, sondern in ihrer ganzen Alltäglichkeit. Geschrieben hat den Text der italienische Journalist und Mafia-Kenner Roberto Saviano. Seither wird er mit dem Tod bedroht und schreibt trotzdem weiter. Weiter über die italienische Mafia, weiterhin sehr erfolgreich. Und ganz selten gibt er auch mal ein Interview. Zum Beispiel unserer Literaturredaktorin Nora Zucker. In der aktuellen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» erzählt sie uns von dieser Begegnung an der Buchmesse in Frankfurt. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Nora.
Hallo Mirja, danke vielmals für die Einladung.
Nora, sag, wie führt man ein Interview mit einem Mann, der ständig unter Personenschutz steht?
Ich habe da sehr viel darüber gelernt, wie das mit der Sicherheitslage von Roberto Saviano funktioniert. Und zwar, wir haben uns in Frankfurt am Main getroffen, in Deutschland. Dort ist es für ihn nicht so schwer, sich zu bewegen. Er hat dort einen Personenschützer gehabt. In Italien, wo er aktuell lebt, hat er 5. Das hat aber bedeutet, dass die Buchmesse selbstverständlich im Vorfeld hat müssen mit den Behörden schauen, wie schätzen sie das Risiko ein. Dann hat man ihm ein Hotel gegeben, das gerade neben der Messe ist. Dort war auch der Salman Rushdie einquartiert, wo der Friedenspreis vom Deutschen Buchhandel ein Jahr vorher bekommen hat und ja auch viele Jahre von seinem Leben Personenschutz gehabt. Er hat kurze Wege gehabt. Er hat dort aber auch können dann plötzlich Bekannte treffen in der Hotellobby und hat eigentlich, ja, jedes Mal, wenn man ihn angetroffen hat, gestrahlt, dass er, glaub, sich da jetzt fast ein bisschen freier kann bewegen als sonst. Aber man hat, glaube ich, schon jeden Tag von seinem Aufenthalt in Frankfurt wieder schauen müssen, ob wir etwas anpassen an diesem Sicherheitskonzept.
Freier wie sonst, das heisst eben in seinem Fall ein Personenschützer statt 5. Dass dein Interview unter diesen Bedingungen jetzt zustande gekommen ist, das hat ja mit einer Einladung zu tun, die eben nicht zustande gekommen ist.
Genau, also ich hatte wahnsinniges Glück, ihn zu treffen. Und zwar war Italien Gastland von der Frankfurter Buchmesse 2024. Das ist jedes Jahr ein anderes Land. Und dann hat man, ich würde sagen, es war ungefähr Mai, erfahren, dass der Roberto Saviano, also ein von den berühmtesten italienischen Schriftsteller, nicht mit der offiziellen Italien-Delegation wird anreisen. Und zwar, weil man ihn nicht möchte dabei haben. Man hat ihn ausgeladen. Das geht nicht nur ihm so, das hat auch andere Intellektuelle betroffen, dass die Regierung immer mehr auch eingreift und möchte Leute, die Italien kritisieren, nicht dabei haben. Und er selber hat eigentlich gesagt, das sei ganz einfach. Wenn du über die Schönheit vom Land erzählst, dann gehörst du dazu. Und wenn nicht, dann möchte man dich nicht dabei haben, lässt man dich aus. Jetzt ist es halt so gewesen. Die Buchmesse selber und sein deutscher Verlag, wo seine Bücher auf Deutsch erscheinen, der Hansa Verlag, haben schnell reagiert, haben ihn eingeladen, haben ihn auch quasi auf eigene Verantwortung und Kosten nach Deutschland geholt. Und er hat sich wahnsinnig gefreut, weil er dann eben quasi auf Einladung von Deutschland kam und nicht eben Italien repräsentiert hat. Und man kann sich so etwas vorstellen, er war natürlich der Held von dieser Messe. Die Leute sind zu seinem Auftritt geströmt. Er hat es wahnsinnig genossen, mit können Journalistinnen und Journalisten dort in diesen einzelnen Panels reden. Und ich habe dann, es war ein Auf und Ab gewesen, über viele Monate versucht, das Gespräch mit ihm überzukommen. Es hat zuerst so ausgesehen, als dass es gar keine Interviews gibt. Und dann, relativ knapp, habe ich dann erfahren, dass ich doch 45 Minuten Zeit bekomme mit ihm.
45 Minuten hast du also Zeit gehabt mit dem Roberto Saviano, um mit ihm über seine Geschichte zu reden und über sein neuestes Buch. Wir kommen auf das. Wenn man verstehen will, wie er als Autor zu dieser umstrittenen Figur geworden ist, zu dieser bedrohten Person auch, müssen wir uns nochmal seine Geschichte anschauen. Wann wird Saviano an einer breiten Öffentlichkeit bekannt?
Das war vor 18 Jahren, 2006. Dort ist er selber, heute ist er 45, ist er 26. Ziemlich jung, ein investigativer Journalist und fest entschlossen, dass er seine Recherchen, wo er ja eigentlich einen Insiderbericht, den er in der süditalienischen Mafia-Clan Gomorra gemacht hat, mit allen Klarnamen, veröffentlicht.
Also klar, Namen von allen Mafiosi.
Ja, und von diesen Verästelungen, wer mit wem, wo, was, wie. Und es geht ja dann auch weit über Italien aus und so. Und das ist eine akribische, fast schon obsessive, enthüllende Recherche gewesen. Und die hat er mit Klarnamen veröffentlicht. Und man hat ihm noch geraten, oh, vielleicht machst du das lieber unter einem Pseudonym. Aber für ihn war das dann keine Option gewesen. Und er hat eben wirklich effektiv keine Ahnung gehabt, was die mediale Aufmerksamkeit, wo das Buch auf sich gezogen hat, nachher wiederum kriminelle Macht auf ihn wird ziehen. Und dass er eben mit seinem Namen angestanden ist, hat er halt nur konsequent gefunden. Und seitdem steht er aber auch auf der Todesliste von dieser Gamora.
Er hat ein journalistisches Interesse an der Mafia gehabt. Wie ist denn das so zu seinem Thema geworden?
Wie er wirklich dann so, sagen wir mal, der Mafia-Experte geworden ist, er ist ja eigentlich wirklich international bekannt worden. Er ist selber geboren 1979 in Neapel. Und Neapel ist ein Ort, also ich glaube, wenn man sich mal mit dem Saviano und seiner Arbeit beschäftigt hat und dann irgendwann wieder auf Süditalien Ferien, ich glaube, du gehst in jede Pizzeria und du hast das Gefühl, ah, irgendetwas wird dort hinten gewaschen, wo wahrscheinlich nicht das Backblech ist von der Pizza, die du gerade isst. Dort ist halt einfach Mafia überall und ich könnte mir vorstellen, dass er halt einfach mal hat wollen, die Strukturen, ich meine, er ist ein Journalist, ihn haben die Ursachen, die Komplex von dem organisierten Verbrechen interessiert und dann ist er halt einfach Kopf voran rein und jetzt ist es sein Thema und er kann halt jetzt auch nicht mehr zurück.
Dass man Neapel zum Beispiel mit so anderen Augen sieht, das hat ja eben vor allem mit Gomorra zu tun. Das war damals sein Buch, die akribische Recherche, die du erwähnt hast. Was war das für ein Text gewesen?
Das ist wirklich eine Recherche, eine enthüllende Recherche aus dem Allerinnersten von dieser süditalienischen Mafia, von der Gomorra. Und das Buch, ich würde wirklich empfehlen, dass es alle lesen. Man meint natürlich im ersten Moment, das ist irgendwie ein wahnsinnig gut geplotteter Krimi, aber es ist wirklich halt alles wahr. Gomorra zeigt erschütternd auf, wie eben der kriminelle Kapitalismus und das organisierte Verbrechen sich durch alles durchzieht. Also von der Immobilie über das Baugewerbe bis zu der Müllentsorgung und bis in die Haute Couture-Modeindustrie. Jetzt darf ich das kleines Beispiel, dass man sich das vorstellen kann. Also Gomorra ist einerseits verfilmt worden, aber es gibt auch eine Serie. Jetzt im Film gibt es eine Szene, die ich nicht vergessen werde. Das sind relativ kleine Buben, werden natürlich für viel zu wenig Geld angelockt, dass sie mit ihren kurzen Beinchen in Lastwagen hineinsitzen und die Lastwagen sollen auf so einer Brache umherfahren, um den illegalen Abfall zu entsorgen. Und er hat dann auch noch mal ein Buch geschrieben, Roberto Saviano, genau über die jungen Männer sind es meistens, Buben, Männer, wie eigentlich dann die in Neapel, was die für eine Zukunft haben und dass die Zukunft halt meistens reinläuft, dass die dann früher oder später eben rekrutiert werden und auch Mafiosis sind dann später.
Was passiert nach der Publikation von Gomorra im Leben von Roberto Saviano?
Er geht in den Untergrund. Er wohnt ab dann, also das sind jetzt eben 18 Jahre, an wechselnden Wohnorten. Sein Leben, sein Alltag funktioniert nach einem ganz konkreten Protokoll. Er hat eben seine 5 Personenschützer und vermutlich sehr, sehr wenig Privatsphäre. Und die Mafia will zum einen seinen physischen Tod, geht aber auch gegen alle Gegner der Mafia mit Psychoterror und Verleumdung vor.
Wenn du sagst, es geht um viel mehr als im physischen Tod, auch um Psychoterror, was heisst das genau?
Also jetzt muss man vielleicht dazu noch sagen, dass der Roberto Saviano eben auch einer der schärfsten Kritiker ist von der italienischen Regierung, aktuell von der Giorgia Meloni. Und darum kann man sein Leben eigentlich so als doppelt eingekapselt beschreiben. Das heisst, man will seinen physischen Tod, also die Mafia. Mafia macht Psychoterror und Verleumdung, um den natürlich zu schwächen. Obendrauf kommt aber auch noch die Formierung der postfaschistischen Partei von der Giorgia Meloni. Und weil ja eigentlich ständig alles gegen ihn verwendet werden kann, hat er mir auch gesagt, das sei eigentlich kein lebenswertes Leben. Vielleicht ein Beispiel noch, was die italienische Regierung macht, was vielleicht auch ein bisschen lächerlich ist, aber der Matteo Salvini, der Rechtspopulist, hat immer wieder droht, macht das auch nach wie vor regelmäßig, dass man Roberto Saviano die Escorte abzieht, also seine Personenschützer. Jetzt ist es aber so, das entscheidet nicht ein Minister und es entscheidet schon gar niemand in dem, dass es öffentlich bekannt wird, weil was passiert? Man muss die Escorte auffahren. Also das bedroht Roberto Saviano logischerweise wieder, wenn das öffentlich wird. Das heisst eben auch, wenn man jetzt wirklich ein Interesse hätte, etwas an seiner Situation zu ändern, dann müsste das im Stillen besprochen werden und vermutlich nicht mit dem Salvini und der Meloni. Aber er sagt auch, wenn jetzt eine andere Regierung in Italien an der Macht wäre, glaube er, dass, und dort ist er wirklich Realist, würde jede Regierung von ihm im Gegenzug verlangen, okay, wir bemühen uns darum, dass du mehr Freiheit bekommst, aber wir erwarten von dir, dass du schwiegst.
Das heisst, wenn ich dir so zulasse, die italienische Regierung, die stärkt am Roberto Saviano nicht unbedingt den Rücken.
Im Gegenteil. Also, er ist aktuell auch immer wieder in der Presse, weil er mit der Meloni auch offene Streit führt. Oder in TV-Sendungen hat er irgendwie sie als Bastard bezeichnet. Und dann gibt es ein Gerichtsverfahren und dann muss er halt etwas zahlen und dann so. Und also, die sind sich Spinnenfeind. Und er weiss aber auch, es war jetzt auch der Berlusconi schon, der hat jetzt auch nichts gegen die Mafia unternommen. Und das hat einen einfachen Grund. Und zwar hat die italienische Regierung kein Interesse daran, wirklich dieser Mafia auf den Grund zu gehen, weil nicht ein unerhebliches Wirtschaftskapital von Italien wird erwirtschaftet durch die Mafia. Das heisst, welche Regierung will wirklich dort anschauen? Und der Saviano, und da gibt es aber auch noch zwei, drei andere, die schauen halt an, die schreiben dagegen an, die tun immer wieder alles kritisieren, die ziehen Mord ans Tageslicht und berichten. Und das ist natürlich überhaupt nicht im Sinn von irgendjemandem in der italienischen Politik.
Nora, du hast jetzt von dieser doppelten Einkapselung geredet und wir haben schon geredet über den ständigen Personenschutz. Was bedeutet das ganz konkret für den Roberto Saviano? Was hat er dir erzählt?
Also, wenn er möchte posten, er macht das ab und zu, dann nimmt er seine 5 Personenschützer, dann gehen sie in den Supermarkt und dann nimmt er das Körbchen und dann läuft er zu dem Regal an, tut seine Produkte ins Körbchen und jetzt muss man sich das einfach vorstellen, um einen herum sind 5, in dem Fall Männer. Jetzt beweg dich einmal vom Regal zum Gemüse zurück. Oh, jetzt habe ich noch die Milch vergessen. Und immer müssen ja die 5 mit dir mitkommen und dich vorne hin und auf der Seite beschützen. Er hat dann gelacht und hat gesagt, sie sehen, Frau Zucker, es ist total eine lächerliche Situation. Weil, wenn wir dann aus dem Laden gehen, dann muss ich natürlich auch meine Einkäufe selber tragen. Weil niemand von diesen 5 Männern darf ihm eine Tüte abnehmen, weil sie müssen zu jeder Zeit in der Lage sein, mit freien Händen ihn zu beschützen.
Das heisst, die Aufgabe dieser 5 Personen ist wirklich einfach sein Schutz?
Ja, also dort habe ich dann nicht mehr weiter gefragt. Ich gehe davon aus, er wird jemanden haben, der für ihn einkauft. Aber er hat das als relativ konkretes Beispiel genannt. Und vielleicht kann ich noch schnell etwas dazu sagen, was das auch für eine Beziehung ist zu diesen Personenschützern. Und zwar ist es so, er hat gesagt, er merke, wenn ihn jemand möge. Man sei aber nicht Freunde. Sie sitzen sich auch, einfach für eine gewisse Distanz. Und dann hat er gesagt, sie kümmern sich um ihn. Also wenn er irgendwie Medikament braucht, dass er körperlich nicht gut zuwege ist, holen sie ihm das oder bringen ihn auch zum Arzt. Und dann, und das ist mir bis heute geblieben, hat er gesagt, manchmal fragen sie auch nach, ob ich mal wieder rausgehen will, wenn ich schon ganz lange die Wohnung nicht mehr verlassen habe.
Das ist also ein Leben, das abgesehen von diesen Personenschützern auch recht einsam tönt.
Es ist einsam und es ist wahnsinnig umständlich. Weil vielleicht kann man nochmal ein relativ konkretes Beispiel erzählen, weil man sich dann selber überlegen kann, wie fruchtbar das ist. Und zwar jetzt angenommen, er möchte am Freitagabend mit einem Freund zu Nacht essen. Dann muss er ein paar Tage vorher überlegen, wo wollen wir hin, wem gehört das Lokal, also wieder, welche Machenschaften sind da dahinter, kann ich dort hin. Und dann kann man das in Betracht ziehen, dass er vielleicht an dem Freitagabend in die Pizzeria oder wo auch immer hin. Dann kann es aber immer noch sein, wie ich vorher auch erzählt habe, jeden Tag wird wieder neu evaluiert, dass eine Viertelstunde, bevor sie dort verabredet sind, heisst du, Entschuldigung, es hat irgendwie für mächtige Personen im Lokal, Übung wird abblasen. Und dann nehme ich an, geht er wieder heim.
So sieht ja sein Alltag seit 18 Jahren aus, hast du gesagt. Das wird wahrscheinlich auch nie mehr anders, oder?
Nein, das sicher nicht in Italien, muss man da dazu sagen. Also er kann sich, wir haben es jetzt gesehen, in Frankfurt kann er sich ein bisschen freier bewegen, aber da ist er natürlich auch angekündigt. Oder? Alle wissen, dass er dort ankommt. Er ist dort nicht privat irgendwie, sondern es sind öffentliche Auftritte, das kommt man ja mit über. Er könnte auch in Amerika, hat er gesagt, sich ein bisschen freier bewegen, aber das ist halt der Punkt, oder? Das ist vielleicht auch das, wo wir dann auch so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen ungläubig sind. Ja, warum gehst du denn nicht ins Ausland? Man hat ihm auch immer wieder eine andere Identität angeboten. Aber er lässt sich nicht vertreiben. Weil für ihn, so verstehe ich das, und vielleicht für uns schwerer zu verstehen, wäre es natürlich wie eine Art eine Kapitulation. Und zwar eine Kapitulation so, dass Es zeigt, Mafia ist stärker als der Staat, oder? Und ja, er ist jetzt 45, bei einer Lebenserwartung von vielleicht 85. Ich bin sehr gespannt, wie lange er noch mag, ja.
Er hat sich damals dagegen entschieden, die Leute zu anonymisieren, die Mafiosi. Würde er das heute wieder genauso machen, mit allem, was er jetzt weiss, was das für Folgen gehabt hat?
10 Jahre nachdem Gomorra erschienen ist, das ist 2016 dementsprechend gewesen, hat er in einem Vorwort geschrieben, dass er das alles nochmal so machen würde. Und er würde es genau so nochmal machen, ohne ein einziges Komma zu ändern. Jetzt, nochmal 8 Jahre später, habe ich ihn gefragt. Er hat gesagt, bleiben Sie dabei, dass Sie das genau nochmal so machen würden. Und er hat mich angeschaut und gesagt, nein, er würde nichts mehr davon genau so machen, weil das Leben, das er jetzt leben müsse, sei nichts von dem wert gewesen. Er würde vorsichtiger sein, grundsätzlich. Er würde aber vor allem eben auch mit Codierungen arbeiten. Also eben die Klarnamen würde er so nicht mehr publizieren. Roberto Saviano hat mit Gomorra Millionen von Menschen erreicht. Das ist ein Megaseller geworden, zigmal übersetzt und wieder aufgelegt worden. Das ist das, was sich jeder Schriftsteller wünscht. Aber er hat natürlich einfach alles andere dafür verloren.
Trotzdem muss man sagen, mit Schreiben hat er nicht aufgehört. Was hat die ständige Betreuungslage für sein Schreiben bedeutet?
Also, ich mag immer, wenn es wahnsinnig plastisch und konkret ist. Also bei Gomorra und natürlich vorher hat er natürlich können auf seine Vespa steigen und an den Tatort fahren. Das hat er sehr oft gemacht, dass er wie schon vorher bei einer Leiche ist, um dort eben auch so ein bisschen schauen, bevor irgendjemand die Leiche verschwinden lässt oder etwas am Tatort verändert wird. Das spontane Reagieren, auch Leute zu treffen, einfach irgendwie ja, können seine Recherchen frei machen, das ist natürlich alles nicht mehr möglich. Also auf die Vespa sitzen und nicht mehr fahren, das wird er so nicht mehr. Und das ist natürlich extrem umständlich. Aber was man muss sagen, das Schreiben und die Literatur auch, also er besitzt übrigens 18'000 Bücher, er hat eine riesige Bibliothek. Das ist für ihn mehr als jetzt einfach nur irgendwie einen guten Zeitvertrieb, weil Zeit hat er ja wahnsinnig viel, sondern es ist, solange er in der Öffentlichkeit ist, also solange auch er genug Aufmerksamkeit bekommt, ist er eben auch nicht wahnsinnig interessant für die Mafia, weil die will eigentlich nicht unbedingt, dass ihre Verbrechen so sichtbar werden. Und solange er einfach so Publizität hat, ist das natürlich für die dementsprechend schwieriger. Aber man muss auch sagen, im Fall von Roberto Saviano, er hat 1,1 Millionen Follower auf Instagram und die sozialen Medien sind jetzt gerade für jemanden wie ihn natürlich ein Nabel zu der Welt und ein Austausch zu seiner Leserschaft, wo er irgendwie mitbekommt, dass es wichtig ist, was er macht.
Der Anlass für dein Interview war ja, dass der Saviano gerade einen neuen Roman herausgegeben hat. Er liegt jetzt auch vor uns. Die Hörerinnen und Hörer können das nicht sehen, aber das ist ein ziemlich dickes Buch und da kleben im Moment etwa 4 Farben wahnsinnig viel Post-its drin. Genau, das ist ein üblicher Anblick, wenn Nora Zucker ein Buch gelesen hat. Stell uns das vor, was ist das für ein Buch?
Es ist ein dokumentarischer Roman und zwar eigentlich vielleicht sogar ein Denkmal für den Richter Giovanni Falcone. Der deutsche Titel des Buchs ist auch Falcone. Der Richter Falcone hat in den 80er Jahren bei dem historischen Maxi-Prozess ist ihm gelungen, dass er unter anderem den Cosa Nostra-Boss Salvatore Dottorina zu lebenslanger Haft hat können verurteilen. Also was ihm gelungen ist, man hat sogar müssen in Palermo einen Saal anbauen, weil die so viel mehr Platz gebraucht haben. Das sind nämlich 475 Anklagte gewesen und davon haben sie 338 können verurteilen. Also das sind astronomische Zahlen. Die Rache, um das vorwegzunehmen, ist von der Mafia relativ zügig gekommen. Und zwar 1992 ist Giovanni Falcone mit seiner Frau Francesca, mit ebenfalls auch Personenschutz-Eskorten, im Auto gesessen und mit 500 Kilogramm Sprengstoff sind die alle samt einem Stück von der Autobahn in die Luft gejagt worden. Das ist auch ein historischer Mord gewesen, wo dann eben Cosa Nostra, der Mafia-Clan, auch international Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Jetzt, was hat der Falcone so besonders gemacht? Der Giovanni Falcone hat einen Ansatz gehabt, der hat geheissen, folge dem Geld. Also die Ehrenmänner, wie man den Mann sagt, in der Mafia, die arbeiten eigentlich nicht für Geld, sondern für Macht. Aber Geld ist natürlich ein Mittel zum Macht bekommen. Also hat der Falcone gefunden, ich muss eine wissenschaftliche Methode erfinden, wie ich irgendwie kann die Geldströme zurückverfolgen. Und Er hat dann eigentlich als Erster einen Zusammenhang zwischen den Ermittlungen in Wirtschaft und Politik und mit diesen Morden, die untersucht werden. Er hat da eine Verbindung hergestellt und hat mit dem wahnsinnig grossen Erfolg gehabt.
Über das, über die wahre Geschichte, hat Roberto Saviano jetzt also das Buch geschrieben, «Falcone». Liest sich das wieder so wie die anderen Saviano-Bücher, wie zum Beispiel «Gomorra»?
Es ist natürlich schon auch mit einem Roman. Also er heisst nicht umsonst dokumentarischer Roman. Es ist einerseits wirklich akribische Recherche. Also es stimmt jeder Name, es ist historisch. Alles, das kannst du googeln, das ist alles wahr. Das ist streckenweise, muss ich doch auch sagen, ein bisschen anspruchsvoll, weil auch da wieder alle Namen vorkommen, um diese mafiösen Strukturen deutlich zu machen. Und manchmal weisst du nicht mehr, welcher Giovanni hat jetzt mit welchem Giuseppe was genau gemacht. Aber ganz schön ist, wenn der Saviano eben das Innenleben, also wenn er uns eigentlich gerade direkt ins Herz vom Falcone hineinschauen lässt, dann gibt das eine so sehr schöne Mischung von Erzählung und ein Verständnis schaffen. Was hat der Mann dort angetrieben, für so eine grosse Idee von Gerechtigkeit schlussendlich auch sein Leben aufs Spiel zu setzen?
Es gibt ja ziemlich naheliegende Parallelen zwischen dem Protagonist, Giovanni Falcone, und dem Autor, Roberto Saviano.
Ja, der Giovanni Falcone und der Roberto Saviano verbinden ihren Mut gegen Mafia und aber eben auch die Einsamkeit, die der Mut kostet. Der Falcone hat zwar eine Frau gehabt, aber er hat immer gesagt, man setzt keine Waisen in die Welt. Also er hat sich gegen Kind und Familie entschieden, weil er gewusst hat, früher oder später werde ich umgebracht, wenn ich als Richter gegen die Mafia ermittle. Und das ist auch etwas, was die zwei verbindet. Also der Falcone hat immer wahnsinnig Schuldgefühl gehabt, es wird da auch schön beschrieben, weil ja die Öffentlichkeit eigentlich seinen Geleitschutz zahlt. Und dann hat er immer das Gefühl gehabt, ich muss das Leiden verkörpern, ich darf nicht tanzen, ich darf nicht Margaritas trinken. Und dann habe ich den Roberto Saviano gefragt, geht das Ihnen auch so? Kennen Sie die Schuldgefühle? Und er hat gesagt, ja, absolut, ich bin darum seit 20 Jahren nicht mehr ans Meer gefahren, weil nachher einfach schlecht über mich geredet wird.
Lernt man also, wenn man das Buch liest, auch etwas über den Schriftsteller, über den Roberto Saviano?
Ja, das sagt er selber. Er kann sich schlussendlich wahrscheinlich sein Leben lang nicht vom Gegenstand Mafia lösen. Also es ist immer auch etwas, ein Buch, das über ihn etwas erzählt. Der Roberto Saviano hat eigentlich nach Antworten gesucht auf die Frage, woher hat eigentlich Falcone seine Kraft genommen. Und weil der Falcone hat eigentlich keinen Mann wollen werden, der sich irgendwie aus Angst vor etwas abwendet. Und da sind wir natürlich auch wieder sehr nah dran beim Saviano. Man merkt so ein bisschen die Wehmut, weil der Falcone wäre sicher ein Verbündeter gewesen für den Saviano. Und er hat anscheinend gelernt, dass Mut einsam macht. Und er hat mir erklärt, den mache ich drum einsam, weil die Menschen um dich herum natürlich ebenfalls bedroht werden, oder? Und was machst du dann? Also entweder du isolierst dich oder aber sie distanzieren sich von dir. Und was er eben auch vom Falcone gelernt hat, hat mir der Saviano erzählt, dass man eben trotzdem weitermacht, weil man sich sonst untreu wird. Und dann habe ich gefunden, ja, aber das eigene Leben darf einem ja eigentlich auch etwas wert sein. Aber es macht natürlich auch drum einsam, weil der Mut, wo der Saviano hat und wo auch der Falcone gehabt hat, jetzt wahrscheinlich auch nicht für alle Menschen unbedingt nachvollziehbar ist, weil die natürlich denken, aber um Himmels Willen, du machst etwas, was dir selber ja schadet. Und das ist, glaube ich, auch das, was einem dann vielleicht so ein bisschen auch leer schlucken lässt, weil man bis am Schluss auch nicht so recht weiss, ja, warum hört es dann nicht auf? Aber das ist eben das, was er ganz wunderbar erzählt, weil nur der Saviano kann wahrscheinlich so eindringlich vom Innenleben von dem Falcone erzählen.
Nora, du beschreibst uns jetzt ein Leben, das eben sehr einsam ist. Der Roberto Saviano wechselt auch ständig den Wohnort. Aber es gibt etwas, das in seinem Leben konstant bleibt. Und das sind seine Bücher. Was hat es mit denen auf sich?
Also, ich habe ja gedacht, ich höre nicht recht. Er hat 18'000 Bücher.
Wie viel hast du so als Literaturredaktorin?
Ja, nicht so viel. Nicht 18'000. Ich tue das dann mal noch nachreichen, wenn ich dir erzählt habe. Wir mussten wahnsinnig lachen. Ich habe ihn dann total ungläubig angeschaut und gesagt, also 18'000, wie bitte? Dann sagt er, ja, die sind darum auch alle in einer Garage. Und er würde sie eigentlich gerne in einer Bibliothek spenden, aber dann hätte ich mir doch nie eine gefunden, die passt. Und dann habe ich ihn so angeschaut und gesagt, also können Sie dich dann vielleicht auch gar nicht so gut von den Büchern trennen? Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt schon, weil man kann, glaube ich, zum Roberto Saviano sagen, er liest halt mehr über die Welt, als dass er in der Welt drin lebt.
Wie geht er denn heute um mit dieser ständigen Bedrohung?
Ja, ich glaube, man kann sagen, dass er unterdessen müde ist, sehr müde. Es hat eine Zeit gegeben, in der er daran geglaubt hat, dass er mit seinen Worten Sachen verändern kann. Das sei jetzt aber nicht mehr so. Er muss aber weiterschreiben. Also er hat sein Leben für den Kampf gegen die Mafia eingesetzt. Und was wäre denn unsere Welt ohne Menschen wie ihn? Er hat etwas wahnsinnig Wachs in seinem Blick und er hat einen Schalk und einen sehr gescheiden. Und ich glaube, wenn wir von diesen Büchern und von dem Zugang in seine Welt nicht mehr hätten, würde uns auch sehr, sehr viel fehlen. Darum kann man hoffen, dass er weiterhin so resilient bleibt und die Ideen verfolgt, die ihm am Herzen liegen.
Danke vielmals, Nora, für das Gespräch.
Danke dir für die Einladung nochmal.
Wer das ganze Interview mit dem Roberto Saviano noch möchte nachlesen möchte, wir verlinken das sehr gerne noch. Erschienen ist das im Magazin vom Tagesanzeiger. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller, ich habe geredet mit Nora Zucker und die Folge produziert hat Tobias Holzer. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.